Hey Leute, heute gibt's wieder eine neue Episode, diesmal zum Thema Erbbaurecht und wie man das Ganze finanziert. Ist, glaube ich, was in Zukunft auch häufiger kommen wird, weil es einfach wenige Grundstücke gibt und manche eben dann mit einer Erbpacht ausgestattet sind. Und da gibt's aber natürlich ein paar Dinge, die man in der Finanzierung und so weiter beachten sollte. Und genau darüber haben wir heute gesprochen. Viel Spaß! Ja, Thema Erbbaurecht. Ist, glaube ich, was, haben wir jetzt gerade schon mal kurz drüber gesprochen, was, glaube ich, auch wieder häufiger kommen wird, weil einfach, also erlebe ich jetzt auch häufiger, dass Bauherren zu mir kommen und sagen, wir haben hier ein Grundstück mit Erbbaurecht. Und da gibt's aber auch aus Finanzierungssicht ja sicherlich ein paar Dinge, die anders sind, als würdest du jetzt ein normales Grundstück in Anführungszeichen kaufen. Hattest du da schon mal einen Fall und kannst da so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also Erbbaurecht ist ja, der große Unterschied ist, dass du nicht Eigentümer des Grundstücks wirst. Mhm. Ja? Im Grunde ist das einfach das Thema. Ja. In Deutschland kannst du eigentlich nur Grundstücke kaufen,
ja.
Ob da ein Haus draufsteht oder nicht.
Eigentlich wurscht.
Überhaupt, ne? Keine Rolle, ja. Weil du ja auf dieses Grundstück, auf die Flurnummer dann die Grundschulden einträgst, das ist dann die Sicherheit. Und Erbbaurecht ist eine der Ausnahmen zu dem Thema. Das heißt, also es gibt jemanden, der möchte ein Haus drauf bauen und es gibt jemand anders, der das Grundstück möchte es aber nicht verkaufen. Mhm. In der Regel ist es oftmals die Kirche oder der Staat, die sagen, hey, wir haben da Grund, wir wollen auch, dass das bebaut wird, wir wollen das Grundstück behalten, weil das irgendwie Eigentum und Vermögen der Kirche, des Staates ist oder sonst was, aber wir verkaufen auf gar keinen Fall. Mhm. So. Und Erbbaurecht ist oder wird jetzt wahrscheinlich interessanter, weil die Zinsen steigen gerade im Moment. Ja. Mhm. Gleichzeitig sind Bodenrichtwerte, Grundstücke relativ teuer.
Ja.
Und dann heißt es ja einfach, naja, wenn ich das Grundstück auch noch kaufen will, dann muss ich auch noch einen Kredit fürs Grundstück aufnehmen. Und am Ende wird es vielleicht eine Summe an Kredit, die ich mir als Familie mit zwei Kindern, was auch immer, nicht mehr leisten kann.
Ja.
So, also könnte es sein, dass viele dann tendieren und sagen, naja, schauen wir mal, Erbbaurechte und so weiter.
Ja.
Problematisch bei der Finanzierung beim Erbbaurecht ist, dass du ja auch nicht der Eigentümer von dem Ding bist. Das heißt, es gibt schon mal zwei Grundbücher, ja, sowohl fürs Grundstück als auch für das Haus dann.
Ah, da gibt es dann wirklich ein Hausgrundbuch.
Genau, fürs Haus sozusagen. Das heißt ein bisschen anders, aber wir nennen es jetzt mal einfacher, damit einfach, wenn sich das jemand anschaut, dass dann nicht mehr, oh, wie ist es denn?
Ja.
Also, es gibt was fürs Grundstück und es gibt was fürs Haus.
Okay.
Prinzipiell alles kein Thema. Man bezahlt für das Grundstück eine Miete, einen Erbpachtzins, jährlich, monatlich runtergerechnet. Dann kommt es darauf an, wie es die Kirche will, wie es der Staat will und so weiter. Problem eins ist, wenn es zum Beispiel von einer privaten Person wäre. Also wenn es nicht die Kirche und nicht der Staat ist, dann finanzieren das Banken sehr, sehr ungern mit.
Okay.
Und ich hatte jetzt einen ganz konkreten Fall. Name der Kunden kann ich nicht sagen, aber die Stadt Mainz hat einfach gesagt, okay, wir verkaufen keine Grundstücke mehr, aber wir geben Grundstücke frei zur Bebauung im Erbbaurecht.
Ja.
Und das ist ja prinzipiell städtisch gut, macht die Bank mit.
Ja.
Einziger Nachteil, sie haben auch schon vorgegeben bis maximalen Beleihungsgrad. Mhm. Das heißt, der Kunde hat halt dann seine Planung gemacht und sagt, okay, Grundstück, das Grundstück wird von der Bank auch ein bisschen bewertet, grundsätzlich mal.
Ja.
Und dann haben wir ja das Projekt und der Kunde bezahlt nur die Hausbaukosten. So, und von den Hausbaukosten haben die zum Beispiel einfach in den Vertrag mit reingeschrieben, also mehr als 80% Beleihung darf nicht eingetragen werden.
Okay.
Also da will sich die Stadt Mainz ein bisschen absichern. Mhm. Ja, und zum einen behält sie das Grundstück und zum anderen sagt sie auch noch, ja, und wenn ihr Schulden da drauf macht, dann dürft ihr nicht zu viel Schulden drauf machen. Mhm. Weil angenommen, es wäre der Fall, dass das irgendwie zurückgeht an die Stadt muss vielleicht die Immobilie kaufen oder so weiterverkauft werden, dann wollen die so wenig wie möglich Probleme haben.
Klar.
Ja. Ja. Kann aber bei den heutigen Hausbaukosten natürlich ein Problem sein.
Das ist so,
Man muss erstmal 20% Eigenkapital
haben. Die muss man erstmal haben,
Also nur fürs Haus.
Okay.
Und es war tatsächlich bei den Kunden so auf Messerspitze Schneide.
Okay.
Wir haben es so hingedeichselt, dass es gerade so unter die 80% gekommen ist.
Okay.
Mit ein paar Finessen. Okay. Ja, mit, weil zu wenig Eigenkapital war, mit Eigenleistung und so weiter. Mhm. Aber das kannst du dann nicht bis zum St. Nimmerleinstag drehen, weil irgendwann mal fehlt vielleicht hintenrum dann doch Geld. Mhm. Und dann müssen die Kunden wieder nachfinanzieren und das wäre dann wieder das Thema.
Ah, okay. Ja? Also es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis, bei Erbpachtgrundstücken auf solche Rahmenbedingungen schauen. Also ja, da ist nicht jedes gleich dann
genau,
wieder.
Ja. Ganz genau in den Vertrag reinschauen. Gibt es denn sonst noch Auflagen? Weil den Erbbauzins zu bezahlen, gut, das kann man mal gegenrechnen und dann sagen, was würde ich denn für das Grundstück grundsätzlich bezahlen müssen? Mhm. Und wenn ich das Grundstück gesamt bezahle, den normalen Preis dafür bezahle, was kostet mich dann vielleicht der Kreditzins bei der Bank? Mhm. Und wenn es ungefähr gleich ist oder vielleicht sogar der Erbpachtzins günstiger, das war ja früher immer das Thema, dann war es vielleicht gar nicht so schlecht, ein Erbbaurecht Grundstück
zu nehmen. Weil deine monatliche Belastung insgesamt halt weil die niedriger war. Geringer ist.
Okay. Und du kriegst dann einen Vertrag über 99 Jahre.
Ja.
Ja, und dass die wenigsten von uns 100 Jahre alt werden, spielt es dann für zum Beispiel diese eine erste Lebensphase und vielleicht für die Kinder gar keine Rolle, dass es jetzt nicht ein Grundstück ist, was ewig und drei Tage in deinem Eigentum bleibt.
Mhm. Ja, das ist am Ende so. Wie verhält sich das dann mit Wiederverkauf oder sowas? Hast du da Möglichkeiten oder ist das eigentlich, also angenommen, du müsstest jetzt dann beruflich umziehen oder was auch immer, kannst du das dann verkaufen oder verkaufst du nur das Haus oder wie funktioniert das dann?
Man verkauft nur das Haus, logischerweise, weil das ist ja in deinem Eigentum und gleichzeitig muss man diesen Vertrag, diesen Erbrechtvertrag weitergeben. Mhm. Ja? Es kann zum Beispiel sein, also früher waren Erbpachtzinsen relativ günstig und du sagst, das hat noch eine Restlaufzeit von 54 Jahren. Mhm. Und da muss man dann, wenn man ein gebrauchtes Haus kauft, schon darauf achten und sagen, okay, wie war denn der Erbpachtzins damals? Mhm. So, wenn der jetzt weit günstiger ist als heute, weil sie natürlich die Kosten erhöht haben und so weiter, dann ist es auch immer noch super akzeptabel zu sagen, na, ich akzeptiere jetzt erstmal die 54 Jahre, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Kirche dann sagt, ja, wir verlängern dann, nach dem Ablauf der 54 Jahre, also vielleicht sollte man 2-3 Jahre vorher schon mal bei der Kirche anfangen. Ja, aber angenommen, es wäre so. Ne? Mhm. Dann geht der Preis wahrscheinlich sowieso nach oben, weil natürlich der Grundstückspreis größer ist. Also es ist kein Problem zu sagen, ich kaufe das Erbpachtrecht mit und ich akzeptiere erstmal nur die geringere Laufzeit, diese 54 Jahre. Mhm. Weil es jetzt vielleicht noch günstiger ist.
Ja, und dann fahre ich zumindest für die Zeit schon mal.
Für die Zeit fahre ich günstiger und danach kann ich es wieder erhöhen.
Ja. Wenn danach ist mir vielleicht sogar wurscht.
Ja, 54 Jahre. Ja, kann vielleicht egal sein. Ja. Ja. Und die große Frage ist eigentlich nur, wenn es zum Beispiel das Erbpachtrecht nur 10 Jahre oder noch so läuft, ne?
Ja.
Weil dann kriegst du auch vielleicht Probleme mit der Finanzierung.
Ja.
Wenn das Haus sozusagen in diesen 10 Jahren nicht abbezahlt werden kann, dann hat die Bank natürlich keinen Bock, ehrlich gesagt, da reinzugehen, die Finanzierung mitzugestalten, wenn sie wissen, dass das Erbrecht Stand heute in 10 Jahren schon ausläuft. Das heißt, es sollte zumindest auch immer die Zinsbindungsfrist irgendwo doch noch...
Sollte dazu passen,
sozusagen. Sollte passen,
ja. Okay. Und was gibt es denn, wenn du jetzt in so einer Situation bist, vielleicht auch in dem konkreten Fall, vielleicht kannst du es daran nochmal so ein bisschen erläutern, wenn man jetzt als Bauherr in der Situation ist mit dem Erbpachtrecht, was gibt es denn jetzt bei der Finanzierung dann speziell zu beachten, jetzt außer Rahmenverträge für die oder Rahmenbedingungen, was die Erbpacht an sich angeht? Aber bei der Wahl der Bank oder muss ich da mit höheren Zinsen rechnen oder wie kann man dann trotzdem sehr guten Zins bekommen? Wie wäre das?
Also prinzipiell muss man jetzt nicht unbedingt mit höheren Zinsen rechnen, sondern eher vielleicht, dass manche Banken Erbpacht grundsätzlich nicht machen. Mhm. Einfach nur, weil ihnen vielleicht der Aufwand zu hoch ist. Ja, ne? Okay. Weil sie sagen, na, uns ist eigentlich lieber, wenn es ein normales Grundbuch ist, wenn der Eigentümer sowohl Grundstück als auch Haus hat.
Ja.
Aber von den Banken, die jetzt die Erbpacht mit begleiten, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es dann weit teurer ist als denn eine normale Finanzierung, sondern das kann man genauso gut mit demselben Ding bekommen. Okay. Also wirklich größeres Problem ist einfach nachzudenken, Wie lange habe ich noch Laufzeit? Mhm. Passt es irgendwie mit dem Kredit an sich? Und welche Bank macht mit? Und das suche ich ja ich aus.
Ja.
Also das ist jetzt da nicht so tragisch. Da gucke ich halt einfach, welche Bank macht Erbpacht grundsätzlich mit. Was in dem speziellen Falle wirklich einfach eine Krux war, war das Eigenkapital der Kunden. Die hatten nämlich an sich ja echt schon gutes Eigenkapital. Das war ja nicht so, dass die jetzt da schlecht dabei waren, sondern die haben wirklich gutes Eigenkapital gehabt. Top-Kunden, wirklich, also beide arbeiten mit zwei Kindern, aber Eltern beide berufstätig.
Okay.
Kein Problem.
Ja.
das große Problem war wirklich nur, dass diese Vorstellung von 80%,
ja,
wenn dieser Satz nicht in diesem Erbpachtrechtvertrag verankert gewesen wäre, dann wäre es ja egal gewesen, dann hätte ich auch 85% oder 90% finanzieren können. Aber das stand halt fix so drin.
Ja.
Und da war die große Krux eigentlich dann eine Bank zu finden, die das mit 80 akzeptiert. Es hat ein bisschen Eigenkapital gefehlt. Bei den Kunden war es schön, weil er ist Handwerker. Und die Lösung war im Endeffekt, er wollte eigentlich, ehrlich gesagt, nichts auf seiner Baustelle machen.
Okay.
Die wollten wirklich selber schlüsselfertiges Haus bekommen, weil es hat halt, hey, ich bin eh schon so im Stress, ich bin in der Arbeit, Tourschuhe am Überstunden machen.
Ja.
Ich will eigentlich nicht nochmal zusätzlich auf meinem eigenen, also auf meiner eigenen Baustelle arbeiten.
Okay.
Hat er tatsächlich so gesagt, ne?
Ja.
Und dann hat er, nachdem wir dann so ein bisschen analysiert haben, gesagt haben, okay, einzige Knackpunkt, wir haben da ein bisschen ein Problem, dann könnte ich Ihnen die eine oder die andere Bank empfehlen. Und dann habe ich gesagt, die einzige Lösung wäre, Sie müssten doch was auf Ihrer Baustelle machen.
Ja, ja. Okay.
Und dann haben wir gesagt, okay, also er macht jetzt doch die Böden, er streicht jetzt doch nochmal kurz drüber und macht das selber und verspachtelt doch ein bisschen was. Und das war tatsächlich das Zünglein an der Waage, um knapp unter 80% zu kommen. Und dann haben wir die Finanzierung durchbekommen.
Ja, das ist halt schon gut.
Ja, aber nicht jeder ist Handwerker.
Das ist halt
und
das.
Und nicht jeder kann jetzt Eigenleistungen in unbegrenzter Höhe machen. Das ist nämlich auch das Nächste. Eigenleistungen werden von den Banken, je nach Bank, das ist auch immer wieder unterschiedlich von Bank zu Bank, auch nicht bis zur ewigen Größe akzeptiert.
Ja.
Also was so gängig ist, ist also zwischen 10.000 und 20.000 Euro, das akzeptiert eine Bank und sagt sich, ja.
Also auch von Nicht-Handwerkern im Endeffekt, oder?
Ja, nicht ganz.
Ja.
Auch von Nicht-Handwerkern, wenn die vielleicht in der Familie den einen oder anderen haben, wo sie dann sagen, okay, der kann uns zumindest ein bisschen führen.
Ja.
Oder der zeigt uns, dass wir das. Am Ende soll es ja dann schon auch so gebaut sein, dass es ein tolles Haus ist, was theoretisch, wenn der Kunde den Kredit nicht mehr zurückbezahlen könnte, auch ohne Probleme weiter veräußerbar ist.
Ja.
So, und wenn dann halt sich da gepfuscht wird und es schaut dann einfach nicht schön aus.
Ja, oder nicht mal gepfuscht, aber halt einfach nicht sachgemäß
oder
gemacht.
Oder nicht sachgemäß gemacht wird,
also,
dann sinkt natürlich der Verkaufspreis
und
dann ist es für die Bank natürlich auch wieder noch nicht so toll. Aber also wenn man so ein bisschen nachweisen kann, hey, wir haben das schon mal gemacht oder wir haben im Freundes-, im Bekanntenkreis die und die Person, gibt sogar Banken, die verlangen dann eine Liste, wer da mitmacht.
Da steht Berufsbezeichnung dann aufschreiben.
Genau, Berufsbezeichnung. Ja. Ich nehme jetzt mal meinen Namen, da steht der Meier Huber irgendwas.
Ja.
Und der ist vom Beruf das und das.
Mhm.
Und der kann uns da helfen.
Und der leitet uns.
Und der leitet uns ein bisschen oder hilft uns was. Ja?
Okay. Und wird das auch kontrolliert oder ist das stichprobenartig wahrscheinlich, oder?
Also mir maximal. Ist jetzt kein Fall bekannt, dass es so wirklich kontrolliert wird. Es kommt, das muss man dazu sagen, es kommt im Nachgang, wenn das Haus gebaut ist, immer zum einen ein Sachverständiger von der Bank, der sich das Haus anschaut. Wichtig ist, dass es wirklich bezugsfertig ist, dass man da einziehen kann mit der Familie. Und natürlich schaut der dann drauf.
Ja.
Ja, und wenn der es aber abhakt und sagt, naja, also passt, schaut alles ganz gut aus, der wird jetzt nicht ins haarkleinste Detail reingucken, aber er wird sich schon anschauen, ob das sachgemäß verlegt wurde und so weiter.
Okay.
Und was natürlich, also gerade in der, man haben wir jetzt im Moment nicht mehr so mit der KfW, ne?
Ja.
Aber diese ganzen Fälle, die jetzt diese KfW-Förderung noch bekommen haben, die müssen ja dann auch, da kommt der Energieberater nochmal, der prüft es nochmal an.
Ja.
Ist das so gebaut worden, wie die KfW es wünscht?
Ja.
Oder wie wir es der KfW verkaufen wollten?
Ja. Ja,
also wir haben es ja angegeben, was weiß ich, KfW 55, 40, 40 plus. Und dann gibt der sozusagen die Freigabe an die KfW, dass der Tilgungszuschuss entweder auf das Darlehen kommt oder auf das Privatkonto der Kunden. Auch da wird nochmal eine Kontrolle gemacht. Ne?
Ja.
Das heißt, also es schauen sich schon noch Leute an, aber ich glaube nicht so tief, dass die dann sagen, stimmen da die Fugenabstände oder so. Das glaube ich nicht.
Okay. Und in dem Fall jetzt nochmal, wie viel war das dann, was du an Eigenleistungsbonus quasi einrechnen konntest?
Ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr.
Ja.
Aber ich glaube so 15.000 Euro. Das hat gereicht.
Okay. Und damit hat es gereicht.
Das hat gereicht. Es war ja nur ein Müh.
Mhm.
Also wir haben im Endeffekt, ich glaube, 1,5 oder 2% der Hausbaukosten irgendwie unterbuttern müssen oder reinbringen müssen. Es war nicht viel.
Ja.
Es war wirklich so knapp dabei. Und tatsächlich auch so knapp dabei, dass die Finanzierung nicht geklappt hätte.
Mhm. Okay.
Weil viele Banken Erbbaurecht nicht wollen.
Ja.
Und dann halt diese Grenzen nicht erfüllen konnten, weil, muss man sich noch auch vorstellen, der Beleihungswert, den die Bank da so ausrechnet im Programm oder auch später selber, der muss jetzt nicht eins zu eins sein, Hauskauf ist so viel, Eigenkapital ist so viel, Fremdkapital ist so viel. Normalerweise wäre ja dann sozusagen Fremdkapital durch, also Kredit von der Bank durch Gesamthauskosten, wäre dann ungefähr der Beleihungsgrad, so und so viel Prozent. Und dann wären wir vielleicht bei diesen 80%.
Ja.
Aber es kann auch passieren, dass zum Beispiel, angenommen, ein Kunde baut irgendwo in der Pampa.
Ja.
Ja.
Dann setzt man da weniger.
Dann setzt man da weniger an.
Weniger.
Das macht automatisch die Bank oder das System. Und dann kann es mir um ein halbes Prozent, bei solchen, meins war das nicht das Problem, meins ist relativ teuer, aber dann kannst du wegen so einem halben Prozent die Finanzierung zerschießen.
Ja.
Und das wäre natürlich doof gewesen.
Das stimmt, ja.
Und das Doofste an der Geschichte war, die Kunden hatten den Erbbaurechtvertrag schon unterschrieben. Also das heißt, die da war dann wiederum die Stadt so schnell, dass es das muss jetzt gemacht werden, weil das ist ausgelost worden.
Ja.
Wer das nicht haben will, hat halt
der fliegt gehabt. Halt raus. Ja.
Der fliegt halt raus aus dem System.
Okay. Ja.
Und da war dann auch nicht mehr, oh, blöd.
Mhm.
Also die anderen Varianten, die es vielleicht noch gegeben hätte, Hauskauf günstiger bekommen.
Mhm.
Naja, aber das weißt du ja selber. Was machst
zur
du denn?
Zurzeit eher nicht.
Ja. Zurzeit schwierig, gehst du zum Bauträger und der sagt, ja, tut mir leid. Also, wenn ich den Preis nicht kriege.
Ja. Wir können drei Fenster rausnehmen, aber sonst.
Genau, ich habe jetzt noch 10 andere Kunden, die stehen in der Schleife. Ja. Und ja, oder bauen wir halt das Haus kleiner.
Mhm.
Also sich auf einmal 5 oder 6 Quadratmeter kleiner. Das ist zum Beispiel, vielleicht noch die Möglichkeit, dass man ein bisschen einspart. War da alles nicht möglich.
Ja.
Also das, wie gesagt, die Eigenleistung war, ehrlich gesagt, fast so das Einfachste,
was man noch mal machen
was konnte. Man noch machen konnte, weil man relativ nah an dem Beleihungsgrad waren.
Mhm.
Und das Glückliche war wirklich, dass der Kunde aus einem handwerklichen Beruf stammt.
Okay.
Weil da war das echt easy, dann auch der Bank zu beweisen, pass auf, das schafft er locker.
Ja.
Ne?
Okay.
Und das schaffen die auch. Also die sind gerade am Bauen.
Ja.
Die bauen gerade.
Okay. Ne? Also, ja, das ist echt spannend, ja.
Aber ja, faszinierend eigentlich, weil du das vielleicht, und tatsächlich, ich habe schon so viele Kaufverträge gesehen.
Mhm.
Bin ja auch selber Makler, ne? Das heißt, oder auch Gutachter, da muss ich auch mir die Kaufverträge angucken, da muss ich mir Grundbücher anschauen und so weiter. Aber solche Sperenzien sind jetzt ganz neu.
Ja.
Ne? Also da will sich die Gemeinde, weil vielleicht irgendein Gemeinderatsmitglied auf die wunderbare Idee kommt, hey, wie könnten wir das Risiko für uns begrenzen?
Ja, ja.
Dann kommt dann so ein Satz rein. Und dieser Satz, der beeinflusst brutalst
alles,
was
auch,
danach kommt.
Ich hatte auch neulich mal so einen Fall, da ging es darum, das wurde von einem privaten Investor, wurde halt ein Gebiet quasi ausgewiesen, erschlossen.
Mhm.
Und dann steht wirklich in dem Kaufvertrag drin, dass man keine Wärmepumpe bauen darf. Aufgrund der Lärmbelastung.
Okay.
So, und dann hieß es, weil es gibt ja, und das ist eigentlich schon nicht sehr weit gedacht, ne, weil die meinen natürlich Wärmepumpen mit diesen Außengeräten, die heute eigentlich auch keine wirkliche Lärmbelastung mehr sind, wenn wir mal ehrlich sind. Mhm. Aber es ist halt, ne, von einer Person, die halt sagt, oh, hier mein Baugebiet, ich sag keine Wärmepumpen. So, dass es so innen aufgestellte Wärmepumpen gibt, wo du dann außen eh gar nichts mehr hörst, fällt ja auch unter Wärmepumpe.
Genau.
War jetzt nicht genau definiert, steht einfach nur Wärmepumpe drin. Und dann bleibt dir aber nicht mehr sehr viel übrig, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Du kannst auch eine Pelletsheizung reinmachen oder so. Aber alles andere ist ja dann, weißt du, und das sind auch, glaube ich, so Sachen, wo man schon in einem Kaufvertrag beim Grundstück schon gut drauf achten sollte, wenn gerade das solche, also ich sehe auch sowas häufiger mittlerweile. Ja, das ist halt immer so, oder wir hatten auch neulich einen Bebauungsplan, da musst du dein Haus zu 70% Holz verschalt machen. Also es muss halt einfach zu 70% muss die Außenwand eine Holzverschalung haben. So, rechne die 20.000, 30.000 auf jeden Fall mal mit rein.
Ja, klar, die musst du automatisch.
Das macht den Bau ja nicht günstiger.
Im Gegenteil, ist ja ein Zusatz.
Also
ein
Zusatz
im Endeffekt, den du vielleicht nicht gebraucht hättest.
Genau, den du vielleicht selber gar nicht willst.
Gar nicht.
Genau, vielleicht gefällt es dir nicht mal. Ja, ne? Dann hast du einen erhöhten Pflegeaufwand und alles Mögliche. Du
kannst alle 5 Jahre streichen und neu einölen oder was auch immer.
Und das also finde ich.
Halt, wobei, wenn es so shabby aussieht.
Sieht auch
kann auch gut. Wieder toll sein. Ne?
Das stimmt.
Ja. Kommt ja auf den Geschmack drauf an, ja. Ne? Vom Prinzip her.
Ja.
Aber ja, und ich frage mich, ne, wenn wir jetzt bei der Wärmepumpe sind, ja, man, jetzt ist ja gerade so Ukraine-Krieg. Ja? Ja, was machst du denn dann? Also ja. Öl, Gas,
ja. Pellets? Ja, Gas muss ja erstmal auch da vorhanden sein überhaupt. Mhm. Also musst du ja bei der Erschließung dann wieder mitmachen und so weiter. Ne? Also es ist ja alles, Pellets brauchst wieder eine größeren Technikraum, weil das muss ja das Zeug auch lagern und so weiter. Ja. Also das ist alles nicht so easy, ne? Aber halt vorgegeben, ob das sinnvoll ist oder nicht, vorgegeben, aber keine Wärmepumpe.
Und wahrscheinlich wäre die Wärmepumpe spannend. Tatsächlich die beste Variante,
ja.
Oder die einfachste Variante, ja. Sich so ein bisschen autark,
ja.
Von diesem ganzen anderen Zeug genau. Wegzubringen.
Genau, weil mit PV-Anlage und Ding, Strom heizt der eh, ja, und dann ist eigentlich eine geile Sache, aber es ist halt schwierig, ne? Deswegen bei Kaufverträgen wirklich immer drauf schauen, was steht wirklich drin, wie sind die Rahmenbedingungen, und ich glaube, dadurch kann ein Vorhaben wirklich schnell 20, 30, 50.000 Euro teurer werden oder halt wirklich von der Finanzierbarkeit fast gar nicht machbar werden.
Ja. Also wenn du sagst 20, 30, 40, 50.000, wenn du hast jetzt einfach mal lapidar,
ja.
Verschiedene Beträge genannt,
ja.
20.000, sag ich mal, kriegst du immer irgendwie vielleicht unter. Ja.
Ja.
Aber wenn es dann so 50, 60, 70.000 sind,
ja.
Dann wird es kritisch.
Ja.
Ja,
das ist auch so.
Ich habe so einen Fall jetzt mit einer Nachfinanzierung. Mhm. Die haben ihren ganzen Bau wirklich wunderbar hinbekommen. Keine Kostensteigerung, kein gar nichts. Mhm. Außer beim Tiefbau. Der Tiefbauunternehmer, der sozusagen diesen ganzen Aushub gemacht hat, ne? Da gab es ein Problem, weil der wiederum, der hat ohne Ende LKWs fahren lassen,
ja.
Und hätte vor einem Jahr schon sagen können, dass das jetzt mehr kostet als im Angebot.
Okay.
Und hat es aber nicht getan. Was zum Ende dann dazu geführt hat, dass die fast 100.000 Euro mehr bezahlen sollen.
Krass.
Die Kunden haben mich gefragt, was machen wir denn jetzt?
Ja.
Wir sind jetzt eigentlich mit dem Bau fertig.
Ja.
Und brauchen einfach mal 100.000.
Ja.
Und ich habe dann einfach mal gesagt, ganz ehrlich, sorry, mal,
das geht
nicht
muss man,
von dem Tiefbau.
Ja, klar.
Ja. Ja? Also aber versuchen sie auf jeden Fall da mal runterzuhandeln,
ja.
Und zu gucken, wo wir da hinkommen. Und parallel habe ich aber schon bei der finanzierenden Bank mehr oder weniger angefragt, hey, passt mal auf,
ja.
Unsere gemeinsamen Kunden haben da gerade ein Problem. Mhm. Wie können wir es lösen? Ja. Weil ich meine, es ist ja keinem geholfen, wenn die nicht. Ja? Ich habe schon die Info von der Bank, das passt, das wird gemacht.
Ja.
Ja? Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie viel die Kunden handeln können. Wie viel
überhaupt, ja, genau.
Mal schauen.
Aber das ist schon hart, weil wenn du die Rechnung bekommst, dann ist ja das schon ein halbes Jahr mindestens her, oder?
Ja, ja, das ist
Das
ist ein Dreivierteljahr. Das ist ein Dreivierteljahr.
Okay.
Das war letztes Jahr im Mai.
Ja.
Da hätte er eigentlich schon sagen können, oh, ich habe mich da jetzt mal mit meiner Kostenkalkulation verschätzt.
Ja.
Es wird so und so viel mehr.
Mhm.
Und man muss sich ja dann vorstellen, in der Zwischenzeit ist ja der Bau gelaufen.
Ja.
Das heißt, die Kunden hätten ja noch genügend Zeit gehabt zu sagen, okay, also wir haben uns eigentlich vorgestellt, dass wir das Haus so und so bauen wollen, dass wir das und das noch im Innenraum haben möchten oder sowas.
Ja.
Die hätten gegensteuern können. Sie hätten sagen können, gut, dann reduzieren wir das mal, dann wollen wir da mal andere Materialien nehmen oder sonst was.
Ja.
Also sie hätten noch eine Chance bekommen, eine reelle Chance. Aber was ist es denn für eine Chance, wenn du dann am Ende dann einfach pötsch, hier die Rechnung.
Ja.
Ein Dreivierteljahr zu spät erstens.
Ja.
Und dann auf jeden Fall einfach mal so, boah, tut mir leid, müssen wir 100.000 Euro mehr ansetzen. Und es ist wirklich ein reeller Fall. Also es ist nicht irgendwie erfunden, sondern ein reeller Fall.
Ja.
Ich war jetzt im Urlaub, ne? Und die Kunden haben mich im Urlaub, haben mir die E-Mail geschrieben, hey, wir müssen uns dringendst unterhalten.
Mhm.
Und haben aber schon reingeschrieben, um was es geht.
Ja.
Und haben mir gedacht, okay, müssen wir mal gucken.
Ja.
Habe an nichts Böses gedacht und dann kommt diese Info und ich mir gedacht, oh, jetzt müssen wir schlucken.
Ja.
Also
das ist schon
wirklich
echt
heftig.
Ja.
Ne, vom Prinzip her.
Deswegen, wenn ihr noch am Anfang seid, immer mehrere Angebote einmal schon für die Erdarbeiten einholen. Und dann seht ihr ja zumindest schon mal, haben alle ähnliche Aushubmengen, haben alle ähnliche Themen, was das angeht, gehen alle von den gleichen Lagerklassen und so weiter aus. Weil dann könnt ihr schon mal deutlich besser einschätzen, kommt da hinterher nochmal was dazu oder nicht. Weil wenn man jetzt natürlich nur den billigsten nimmt, der hat aber nicht das angeboten, was alle anderen angeboten hätten, die deutlich teurer waren, dann ist auch wieder klar, dass man höchstwahrscheinlich nochmal eine Kostensteigerung haben wird. Ne?
Also ich glaube auch, wenn du mehrere Angebote hast, Und da nehmen wir auch wieder Zahlen, da ist einer dabei, der macht, sagt 30.000 Euro und irgendwie alle anderen liegen irgendwie zwischen 50 und 60, dann würde es mir zu denken geben. Dann würde ich sagen, hey, okay, so also kann es sein, dass der eine sich halt total täuscht oder halt eine Art Lockangebot macht. Hauptsache, der Vertrag ist geschrieben und den anderen stelle ich dann die Rechnung schon noch höher. Weil wenn man dann sowas hört, ne, dann neigt man schon dazu, es zu glauben und zu sagen, hey, kann sein, dass der einfach mal gut eingeschossen
hat. Die erzählen ja dann auch immer eine Geschichte noch dazu. So, ich habe es jetzt sehr gezielt angeboten, weil wir müssen ja mal gucken, was wir dann überhaupt brauchen und nach dem Boden gut, das sieht super aus und keine Ahnung. Ne? Also es klingt ja dann auch gut und es klingt nicht nach hier, ich bin der Billigste. So verkauft sich ja keiner.
Ich habe mir richtig Gedanken gemacht.
Ja, ich habe mir richtig Gedanken gemacht. Und wissen Sie was? Ich habe es richtig abgespeckt auf das, was Sie brauchen. Ne? Und das will man dann vielleicht auch glauben.
Ja, klar will man das glauben, weil man natürlich, das Problem ist, dass ja die Preise jetzt überall steigen.
Ja.
Immer. Und die Zinsen sind jetzt auch hochgegangen und so weiter. Das heißt, du hörst ja als Kunde, egal wo, nur noch, das geht nach oben, geht nach oben, geht nach oben.
Ja.
Und klar freut man sich dann, wenn dann einer sagt, naja, bei mir passt das schon, ne? Oder das kostet nicht mehr oder so. Bloß es hilft einem im Endeffekt nichts.
Ja.
Also dann ist es vielleicht besser zu sagen, ich schiebe meinen Bau nach hinten oder ich warte noch ein bisschen. Oder, weil wir gerade vorhin dieses Thema mit Erbbaurecht hatten, vielleicht gibt es tatsächlich von einer Gemeinde das Thema, dass man sagt, man mietet sozusagen nur das Grundstück, muss das nicht noch mitfinanzieren und sucht so eine Lösung. Aber die Baukosten sollten zumindest so gut wie möglich kalkuliert sein.
Das stimmt, ja. Also um auch nochmal auf das Thema Erbbaurecht, wo wir ein bisschen abgekommen sind, war aber ein spannender Exkurs. Aber nochmal dieses Thema Erbbaurecht. Ich finde es auch in dem Hinblick spannend, weil ich habe, glaube ich, auch mal gehört, so bundesweit sind die Grundstückspreise, haben sich verdoppelt, circa in den letzten 5 Jahren oder sowas.
Ja, wenn man es auf den
Preis. Also selbst mal wirklich, gibt natürlich große Unterschiede je nach Region, aber vielleicht ist es auch ein guter Weg, überhaupt ein Grundstück zu finden, weil es vielleicht nicht über die großen Plattformen wieder gemacht wird, sondern du kannst es halt eher bei deiner Kirchengemeinde oder sowas eher finden. Ne? Mhm. Also schaut da auch mal nach, gezielt nach Erbpachtgrundstücken. Ihr habt jetzt gehört, es ist schon auch machbar und finanzierbar und man hat jetzt nicht wirklich große Nachteile dadurch. Vielleicht ist es wirklich ein Weg, wie man heutzutage einfach noch ein bisschen günstiger an ein Grundstück überhaupt kommt, ne? Und dann natürlich den Bau auch verwirklichen kann.
Ja.